Wer die Norm macht, hat den Markt. Wir sprechen mit Christina Reimann vom Zukunftsholzinstitut darüber, welche Bedeutung die Normung für die deutsche Säge- und Holzindustrie hat und wo in Zukunft Chancen und auch Herausforderungen liegen. Hören Sie also rein.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Christina Reimann, Geschäftsführerin des Zukunft-Holz-Instituts. Im dritten Teil unserer Podcast-Reihe stellen wir das Zukunft-Holz-Institut, kurz ZHI, vor. Ob Umweltproduktdeklarationen, Kreislaufwirtschaft, Veränderungen beim Ressourceneinsatz oder neue Produkte, das ZHI will die Transformation der Branche aktiv mitgestalten. Frisch gegründet steht nun die Frage im Raum: Was sind die nächsten Schritte und wie werden sie für unsere Mitglieder konkret nutzbar?
Ja, hallo Christina, willkommen zurück. Dritter Teil Timber Talk heute mit dir. Wir haben in den ersten zwei Teilen drauf geschaut, welche Veränderungen die Normung durchläuft, welche neuen Handlungsfelder Umweltkennzahlen dort mit dazukommen. Und jetzt wollen wir eigentlich einen Blick darauf werfen, wie wir diese Entwicklungen aktiv mitgestalten können. Und vor allem, wir sind ja eine Interessenvertretung, wir haben Mitglieder, wie wir das für unsere Mitglieder nutzbar machen können. Du hast einstiegs schon über das ZHI, das Zukunft-Holz-Institut, gesprochen. Das haben wir ja genau zu diesem Zweck gegründet. Vielleicht kannst du da nochmal tiefer einsteigen.
Ja, sehr gerne. Vielleicht so ein bisschen unter ein Motto gestellt, das Ganze. Ich würde sagen, wer die Norm macht, hat den Markt. Also stimmt nicht mehr ganz uneingeschränkt, ist auch schon ein bisschen älter, diese Aussage. Aber im Kern ist da, glaube ich, nach wie vor sehr viel dran. Das heißt, wir wollen uns mit dem Institut ja auch ganz aktiv noch stärker in der Normung und der Standardisierung einbringen. Das passiert ja schon seit vielen Jahren, auch immer intensiver, aber es ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, dass das wirklich richtungsweisend mittlerweile auch ist. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, dass die Normung sich ja auch nicht mehr nur, ich sag mal, in diesem freiwilligen Raum bewegt, sondern wir tatsächlich viele Normen haben, die eigentlich fast Gesetzescharakter haben und dadurch ein anderes Gewicht bekommen. Und das Ganze wird natürlich auch unterfüttert oder muss unterfüttert werden durch Projekte, durch F&E-Projekte, aber auch ganz praktische Dinge, wo es dann wirklich um Prüfberichte geht, Klassifizierungsberichte, solche Dinge. Oder eben auch Projekte, wo es beispielsweise, kommen wir gleich noch drauf, darum geht, Vereinfachungen für unsere Unternehmen herbeizuführen, beispielsweise durch Softwarelösungen, solche Dinge. Weiterer wichtiger Punkt ist tatsächlich das Thema technische Informationen auch, gerade für die Mitgliedsbetriebe. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass alles komplexer wird und man merkt ja auch an den Rückfragen, die aus den Unternehmen kommen, dass die teilweise kaum mehr Herr werden dieser ganzen unterschiedlichen Regulatorik, die da auf sie einwirkt. Also auch das ein ganz wesentlicher Pfeiler. Das passiert jetzt aber natürlich nicht nur exklusiv ich sag mal im ZHI, das sich jetzt halt gerade noch in der Gründung befindet, sondern da gibt es natürlich eine enge Vernetzung und Kooperationen, Zusammenarbeiten mit der Industrie, mit anderen Verbänden, Forschungseinrichtungen, auch über die Landesgrenzen hinweg beispielsweise mit den Kollegen aus Österreich und der Schweiz.
Du hast gerade so ein paar Aufgabenbereiche und Zielsetzungen schon mal angerissen. Vielleicht kannst du es nochmal konkret machen. Also mit was setzt sich das ZHI auseinander? Und welches Ziel verfolgen wir mit dem ZHI?
Also als übergeordnetes Ziel würde ich sagen, dass wir am Ende die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Säge- und Holzindustrie und vor allen Dingen im Bereich der konstruktiven Vollholzprodukte damit sichern wollen und ausbauen wollen. Das ist ganz klar ein strategisches Ziel und eine strategische Ausrichtung in diesen unterschiedlichen Kernbereichen, die ich eben schon angesprochen habe. Und ich würde sagen, im Bereich Normungsstandardisierung beispielsweise ist der Fokus ganz stark auf der Umsetzung der EU-Bauproduktenverordnung die nächsten Jahre, weil wir dort eben sozusagen den Grundstein legen für die Normen tatsächlich unserer Kernprodukte. Da passiert extrem viel und gleichzeitig, das geht immer so ein bisschen unter oder ist viel nicht bewusst, wir haben ja einen sehr großen Normen Bestand. Auch diese Normen müssen ganz regelmäßig überprüft werden auf Aktualität, auf Richtigkeit. Und dann haben wir auch ein verändertes Marktumfeld, auf das wir reagieren müssen. Wir haben eine veränderte Rohstoffbasis, die auf uns zukommt. Und all diese Dinge müssen wir parallel angehen zu diesen ganz großen Blöcken, die eben wir vorhin schon angesprochen haben, beispielsweise Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Also es ist ein ganz, ganz weites Feld tatsächlich. Ich habe gestern auch nochmal nachgeguckt. Ich bin aktuell schon in 15 europäischen beziehungsweise internationalen Ausschüssen tätig und allein 20 nochmal hier national. Das heißt, es ist sehr, sehr breit. Es sind jetzt nicht alles Arbeitsausschüsse, in denen wir aktiv an Dingen arbeiten, sind teilweise auch Lenkungsgremien, Sonderausschüsse, die sich mit ganz bestimmten Themen beschäftigen, wie beispielsweise der Begleitung des Acquis-Prozesses. Aber das ist so wirklich ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, wo es einfach darum geht, ich sag mal, auf der einen Seite Qualitäts- und Verarbeitungskriterien weiterhin zu normen, aber eben auch ganz stark die Regulatorik so umzusetzen, dass sie für alle Betriebe dann auch umsetzbar sind. Ne? Also nicht nur die Großen, sondern da haben wir auch stark die KMUs im Blick, wie wir für die tatsächlich die Umsetzung so gestalten, dass es machbar ist. Also da geht es dann wirklich um Lösungen, die beispielsweise eben auch über den Verband dann laufen, Verbands-EPDs, Softwarelösungen zur einfachen Bearbeitung, gehe ich gleich noch näher drauf ein, die Erarbeitung aber auch von Informationsbroschüren zum Thema, wo stehen wir eigentlich bei der Kreislaufwirtschaft? Jetzt nicht nur für unsere DSH-Mitglieder in dem Fall, sondern auch für Planende, für Behörden, um denen was an die Hand zu geben, weil am Ende zählt tatsächlich, wie viel Informationen haben die, wie gut können die wiederum selber verargumentieren, dass in Holz gebaut werden muss. Das so vielleicht aus Bereich Normung, Standardisierung. Ganz oft ist es aber auch so, dass dann so Dinge um die Ecke kommen, ne, wo man im ersten Moment denkt, ach, läuft doch seit Jahren ganz wunderbar, aber ein Thema, das sich jetzt, das letzte Jahr stark aufgebaut hat, ist, dass eine CWFT-Entscheidung zurückgenommen wurde. CWFT heißt Classified Without Further Testing.
Jetzt gerade nachgefragt, das ist eine spannende Abkürzung immer.
Genau. Da geht es tatsächlich um das Thema Brandschutz. Also es ist oftmals so, wir müssen ja für sämtliche Produkte im Baubereich eine gewisse Brandklassifizierung nachweisen. Ist auch durchaus sinnvoll. Und teilweise ist aber so, dass einmal in ganz großen Maßstab getestet wird und dann sagt man so, wir haben jetzt so viel Grundlage, ihr müsst es jetzt nicht, jeder Hersteller muss für sein Produkt nochmal einzeln prüfen, sondern ihr könnt einen bestimmten Tabellenwert nehmen. Das haben wir im Bereich von Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz über viele Jahre gehabt. Und dann gab es aber einen Fall in Norwegen, wo die Marktüberwachung gesagt hat, prüfen wir mal, ob das so passt. Und das hat nicht gepasst für beschichtete Produkte. Das heißt, sobald da irgendwie ein Lack, ein Holzschutzmittel, wie auch immer drauf war, haben sie gesagt, naja, da verändert sich ja das Brandverhalten. Wir glauben nicht, dass das damals mit den Prüfungen abgedeckt war. Und das war auch so. Also damals wurde am natürlichen Holz das Ganze nur getestet. Heißt, die EU-Kommission hat über einen Delegated Act unsere einfache Klassifizierung über den Tabellenwert einfach mal gestrichen. Das bedeutet, dass Hersteller, die eben Wand- und Deckenbekleidungen mit Holzschutzmitteln, einer Beschichtung aus Thermoholz produzieren, diese Ware nicht mehr, können sie noch CE kennzeichnen, aber sie können sie nicht mehr mit dem Brandverhalten ausweisen, wie das bisher der Fall war. Und um das eben wieder zu ermöglichen, weil das eben oft auch Voraussetzung ist, um die Produkte dann verbauen zu dürfen, haben wir jetzt ein Projekt gestartet im Verbund eben mit Österreich und der Schweiz, wo es um die Brandklassifizierung eben dieser beschichteten Wand- und Deckenbekleidung geht. Das heißt, im nächsten Jahr werden einige Brandprüfungen laufen, um dann eben auf Grundlage eines Klassifizierungsberichts, der am Ende rauskommen soll, dann den Unternehmen zu ermöglichen, wieder entsprechend auch das Brandverhalten klassifizieren zu können. Der Punkt ist, das könnten auch die Hersteller einzeln machen, aber es ist natürlich wahnsinnig zeit- und kostenintensiv. Das heißt, wir haben hier versucht, über diese Bündelung jetzt sehr schnell zu einer praktikablen Lösung zu kommen. Also es sind so ein ganz praktisches Beispiel, was im ZHI laufen wird.
Also ein erstes konkretes Projekt, was schon angelaufen ist, tatsächlich, ja.
Genau.
Du hattest gerade angesprochen, übergreifend auch, Deutschland und Deutschland, Österreich, Schweiz. Auch das ist ja ein Thema, was wir forcieren wollen.
Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich, was wir arbeiten ja eh schon recht eng zusammen, aber auch wichtig im europäischen Kontext, da wirklich auch ein bisschen mehr Gewicht reinzubringen oftmals. Wir sind auch in Europa uns nicht immer einer Meinung. Wir haben teilweise, ich sag mal, andere Gepflogenheiten vielleicht oder auch eine andere Rohstoffbasis, einen anderen Umgang mit bestimmten Themen, auch von der Regulatorik her in Mitteleuropa, als das vielleicht beispielsweise in Skandinavien der Fall ist. Das heißt, es macht durchaus Sinn, da auch wirklich abgestimmt in diese europäischen Prozesse reinzugehen. Aber es ist auch einfach deutlich effizienter auf Arbeitsebene, muss man ganz klar sagen, wenn die Arbeit nicht dreimal parallel läuft.
Mhm. Ja. Welche weiteren konkreten Projekte sind da gerade in der Mache, in der Startphase?
Ein ganz wesentliches Projekt ist das Projekt EasyEPD. Das ist eine softwaregestützte Erstellung von einer Umweltproduktdeklaration. Das Ganze stammt ursprünglich aus einem vom BMBF geförderten Projekt. Ich glaube, das ist schon 2019 bis 2022 gelaufen, wo wir eine Open-Source-Software haben generieren lassen von Green Delta, von einem Softwareanbieter, wo sehr viele Daten eben für die Erstellung von einer Umweltproduktdeklaration bereits eingespeist sind und jetzt Unternehmen mit einem deutlich geringeren Aufwand EPDs erstellen können, also einen deutlich geringeren Zeitaufwand, aber auch einen deutlich geringeren Kostenfaktor. Denn das ist ja jetzt die Idee und das passiert jetzt dann eben in der Zukunft. Wir wollen dieses Software-Tool verifizieren lassen. Normalerweise lässt man ja eine einzelne EPD verifizieren. Hier ist es geplant, dass man die Software an sich verifiziert. Das heißt, der ganze Aufwand hinten raus, was die Überprüfung angeht, wird deutlich schmaler und dadurch natürlich deutlich günstiger für die Unternehmen. Ich würde sagen, es ist quasi eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Und weil wir jetzt vorher immer wieder angesprochen haben, EPDs werden jetzt in IFA Pflichten beziehungsweise werden überführt in die CE-Kennzeichnung und so weiter und so fort, brauche ich dann eigentlich überhaupt noch die klassische EPD, ja, wie wir sie heute kennen? In jedem Fall ja, weil es bleibt ganz viel auch nach wie vor in einem freiwilligen Bereich. Und ganz wesentlich ist einfach, dass die Unternehmen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wie erfasse ich meine Daten? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Manche haben Managementsysteme im Hintergrund laufen, andere überhaupt nichts. Manche haben eine automatische Erfassung, andere rennen alle halbe Jahr mit dem Zettel rum und lesen das manuell ab. Was völlig in Ordnung ist, ich brauche nur eine Systematik, wie ich das tue, wie ich das regelmäßig tue und die Daten vorhalte. Ich glaube, dass das vielleicht nochmal so zwischengeschoben, der Appell an die Unternehmen in dem Fall.
Sich da schon mal drauf einzustellen, ja.
In jedem Fall, also das wird kommen, egal ob, ich sag mal, verpflichtend über die Bauproduktenverordnung oder auch in diesem freiwilligen System. Diese Kennzahlen sind künftig sozusagen die neue Währung, würde ich fast sagen. Bezieht sich ja auch auf, sagen wir, die Kreditwürdigkeit, wenn es dann wieder darum geht, wie nachhaltig wirtschaftet dann auch an Unternehmen. Also es ist nicht nur auf Produktebene.
Ja.
Genau. Auch das Thema EU-Taxonomie, CSRD und so weiter und so fort. Diese ganzen Nachweispflichten werden einfach mehr. Das heißt, ich tue gut daran, mir einmal ein gutes System zu überlegen, wie ich die Daten erfasse und dann für diese unterschiedlichsten Bereiche dann eben immer wieder nutzen kann.
Da können wir sicherlich beraten, aber ja. Das, was wir eigentlich mit dem EPD-Tool, mit dem EasyEPD zur Verfügung stellen wollen, ist dann der Weg von den Daten hin zu einer EPD zu kommen, möglichst effizient.
Genau, in jedem Fall, aber die Daten sind sozusagen mehrfach verwendbar. Das muss man auch klar sagen. Die Daten, wenn die einmal eingespeist sind, die nutzen einem sozusagen nicht nur dafür. Man kann darüber als Unternehmen auch natürlich Einsparpotenziale sehen. Ich sehe meine Hotspots, wo geht am meisten sozusagen an Energie, jetzt nicht verloren, aber in die Produktion auch rein. Das heißt auch für solche Überlegungen total wichtig, um noch effizienter zu werden. Ist auch gar nicht zu unterschätzen. Es ist immer so ein schöner Nebeneffekt. Und natürlich, das war ja damals auch das Ansinnen des DSH, weshalb wir dieses Projekt ja damals auch mit unterstützt haben als Partner, dass wir gesagt haben, es ist natürlich eine Branchenlösung und wir können diese Branchendaten dann auch nutzen. Also je mehr Unternehmen diese Software nutzen, desto mehr Daten haben wir, wo wir dann auch gegenüber der Politik sagen können, hier, also durchschnittlich liegen wir auf können so ein gewisses Benchmark setzen tatsächlich. Das ist gut.
Das läuft schon, das Projekt, schon länger. Da sind wir jetzt in der Umsetzung. Du hast das Brandschutzprojekt angesprochen. Da sind wir eher reaktiv unterwegs. Das heißt, da gab es einen Bedarf. Da sind wir dann mit weiteren Partnern reingesprungen. In welchen Bereichen wollen wir noch tätig sein? Wo siehst du da die nächsten Projekte auf deinem Schreibtisch?
Also natürlich das Thema Kreislauffähigkeit, das wir jetzt auch immer wieder besprochen haben, was auch schon angelaufen ist. Und in der Ausarbeitung ist es eine Informationsschrift zur Kreislauffähigkeit von konstruktiven Vollholzprodukten. Das ist jetzt nichts, was nur am ZTI läuft. Das sind immer Kooperationen, in dem Fall ganz eng mit der Studiengemeinschaft Holz-Leimann und Überwachungsgemeinschaft KVH, also mit Dr. Wiegand, wo wir tatsächlich aufbereiten, Stand ist heute, ja, wie kreislauffähig sind unsere Produkte, die wir heute produzieren, was erwarten wir auch künftig, wie diese Nachweise erbracht werden können, wie läuft es heute, wenn ich ein Produkt in einen weiteren Lebenszyklus geben will, wie erbringe ich die entsprechenden Nachweise dafür, finde ich ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen eben auch gegenüber ArchitektInnen, planenden Behörden, ja, das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, da mal so einen Ist-Zustand abzubilden. Wahnsinnig spannendes Projekt und ich muss sagen, ich habe da extrem viel gelernt die letzten Monate, weil natürlich viele WissenschaftlerInnen mit am Tisch gesessen sind, die da viel Input geliefert haben und wir einen sehr, sehr guten Austausch hatten. Ich glaube, es war fürs Verständnis insgesamt sehr wichtig und hilfreich. Und dann gibt es ein zweites Projekt, da geht es tatsächlich darum, wie kann man Zirkularität oder Kreislaufwirtschaft ausweisen? Also was sind eigentlich die wesentlichen Indikatoren dafür? Was ist ja schon so ein bisschen losgelöst auch zu betrachten von der Nachhaltigkeit, wo wir eben schon ein etabliertes Korsett haben. Ja, welche Indikatoren sind da drin? Wie weise ich das aus? Wie berechne ich das? Und so weiter. Bei der Zirkularität gibt es das so noch nicht. Da wird normativ gerade ganz stark dran gearbeitet. Im ZNTC 350. Aber es ist natürlich auch was, worüber wir uns in der Branche Gedanken machen müssen. Was heißt das eigentlich für unsere Produkte? Bin da schwer dafür, dass wir da auch immer proaktiv vorangehen. Mit natürlichen Blick darauf, was da normativ schon läuft und was vielleicht andere Stakeholder schon auf den Weg gebracht haben. Wir sehen da aber auch ganz klar, dass die meisten Zirkularitätslabel oder Kreislaufwirtschaftslabel, die es momentan gibt, deutlich zu kurz greifen. Ein Beispiel dafür ist, dass wir ja schon die Unterscheidung auch haben in den technischen und den biologischen Kreislauf. Jetzt sind wir mit unseren Produkten irgendwo beides. Das wird aber meistens nicht abgebildet. Und gerade diese Spezifika, die wir eben dann vielleicht mit dem Holz haben, sollten wir auch die Hoheit drüber behalten, da vielleicht uns erstmal mit unserem Know-how vorzuwagen und dann auch entsprechend was auf den Weg zu bringen.
Kreislaufwirtschaft als Facette der Nachhaltigkeit sichtbar machen. Genau das ist das Ziel der Zirkularitätszertifizierung für Holzbauprodukte, die derzeit von der Gesellschaft für Klimaschutz München entwickelt wird. Die Gesellschaft unterstützt Unternehmen mit vielfältigen Leistungen rund um Klimaziele und gesetzliche Anforderungen im Bereich unternehmerischer Nachhaltigkeit. Die Anforderungen und das Prüfverfahren für das neue Zirkularitätslabel sind in den Güte- und Prüfbestimmungen für zirkuläre Bauprodukte beschrieben. Die Veröffentlichung steht in Kürze bevor. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
Wenn wir über Vollholzprodukte sprechen, haben viele sicherlich Nadelholz vor Augen. Wie sieht es beim Laubholz aus? Was tut sich da im Normungsbereich?
Da tut sich tatsächlich einiges. Wir haben dafür auch neue Arbeitsgruppen bzw. Unterarbeitsgruppen auf europäischer Ebene gegründet, die sich ganz explizit nochmal dem Thema Laubholz im konstruktiven Bereich widmen. Das heißt, da geht es zum einen um die mechanischen Eigenschaften, Verklebung und so weiter und so fort. Das ist ja tatsächlich ein Zukunftsthema. Es geht aber auch nicht nur um reine Nadelholz- oder Laubholzprodukte, sondern auch um hybride Produkte. Auch das zunehmend ein Thema. Das heißt, da kümmern wir uns natürlich drum. Es ist ganz wesentlich, da ja auch Produktinnovationen stärker im Markt zu etablieren und dafür die entsprechenden Standards dann auch zu schreiben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die ganz klassische Normung. Auch da beschäftigen wir uns nach wie vor mit dem Thema Laubholz natürlich auch. Beispiel, gerade ganz aktuell, wir hatten bei der Laubholzsortierung in der DIN 4074 Teil 5 bisher kein Insektenfraß zugelassen, war bisher auch kein großes Thema. Heute ist es aber eins. Wir haben zunehmend Kalamitäten, wir sehen zunehmend, dass Insektenfraß vorhanden ist. Beispielsweise bei der Eiche, was uns dazu bewogen hat, jetzt die Norm anzufassen und zumindest Insektenfraß bis 2 mm zuzulassen. Und das ist dann tatsächlich aber auch ein Prozess, der jetzt nicht nur, ich sag mal, einseitig hier in Deutschland läuft, sondern das ist natürlich in Rücksprache auch mit den Expertinnen und Experten in Europa gelaufen, weil wir beispielsweise über die EN 1912 ja auch gewisse Festigkeitsnachweise hinterlegt haben. Und wir wollten natürlich jetzt nicht Gefahr laufen, dass uns die entzogen werden, weil wir eine entsprechende Veränderung in unserer nationalen Norm vornehmen. Aber ja, auch das ein ganz wesentliches Thema.
Jetzt ist das ganz, ganz frisch gegründet, das ZAI. Du steckst aber schon mittendrin in einigen Projekten und Themen. Was steht jetzt die nächsten Wochen an? Ich glaube, wir haben noch irgendwelche Formalitäten auch und alles Mögliche zu abzuwickeln. Das ist ja alles parallel, was da gerade läuft.
Genau, also es sind einige Formalitäten noch. Natürlich dann auch der Außenauftritt, das heißt die Gestaltung der Website, wo dann auch nochmal ein bisschen genauer erklärt wird, was wir alles tun und vorhaben. Natürlich viele Gespräche im Hintergrund zu Kooperationen, ersten Projekten, die Zusammenarbeit. Ich meine, es ist ja nicht so, dass da nicht sehr viel schon läuft, aber es soll natürlich nochmal deutlich fokussierter und teilweise aber auch breiter in anderen Bereichen aufgestellt werden. Und du hast das angesprochen, gerade Zusammenarbeit auch über die Landesgrenzen hinweg, da ganz wichtig für uns. Das heißt, viel zu tun, viel spannende Themen tatsächlich und ich freue mich da sehr darauf.
Ich glaube, eins ist hoffentlich unseren Zuhörern klar geworden heute. Viele machen das vielleicht unbewusst. Man sieht ein CE-Kennzeichen, man sieht eine Norm und man weiß gar nicht, was dahinter steckt. Deswegen herzlichen Dank an dich, stellvertretend an alle, die sich täglich mit Normen auseinandersetzen. Ich glaube, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, was da so ein Aufwand dahinter steht, welche Relevanz das für die Unternehmen hat. Ich glaube, damit konnten wir heute ein Stückchen aufklären, was dahinter steckt. Wir haben auch dargestellt, was wir vorhaben. Und ich glaube, ein Appell wäre wichtig. Wir suchen immer aktiv aus den Unternehmen, die uns dabei unterstützen.
In jedem Fall. Also anders geht's auch gar nicht tatsächlich. Ich bin auch auf das Wissen der Industrie angewiesen. Ne? Ich mache Normung ist ja kein Selbstzweck, sondern wir setzen ja das am Ende auch als VertreterInnen jetzt des Verbandes oder jetzt auch des ZHIs, was am Ende die Industrie voranbringt und unsere Unternehmen voranbringt. Und deshalb kann ich nur zustimmen oder dem Appell folgen. Gerne melden, gerne einbringen. Ist immer sehr, sehr gern gesehen und auch notwendig.
Das perfekte Schlusswort. Herzlichen Dank, Christina, fürs Kommen, für die Zeit, für das Gespräch.
Ja, ich sag danke.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.